Die Gastarbeiterinnen in Freiburg.
In Köln richteten sich unsere Kameras auf zwei Sonderzüge mit mehr als 1100 spanischen und portugiesischen Gastarbeitern. Wie kein anderes europäisches Industrieland ist die Bundesrepublik mit ihren mehr als 600.000 freien Stellen auf sie angewiesen.
Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt gibt's im Laden Carbonadenschon und Räucherflunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Der deutsche Bauch erholt sich auch. Und
die westdeutsche Wirtschaft verzeichnete ab den 1950er Jahren beträchtliche Wachstumsraten. Um nach den Kriegszerstörungen den enormen Bedarf zu decken, wurden Arbeitskräfte dringend benötigt. Eine Personengruppe zeigte sich in der Nachkriegszeit für den deutschen Wohlstand als unentbehrlich. Die Gastarbeiter. Diese besetzten fortan die körperlich anstrengenden, gesundheitsgefährdeten und sozial wenig anerkannten Arbeitsstellen. Exakt 10 Jahre nach Kriegsende begann die noch junge Bundesrepublik, ausländische Arbeitskräfte auf der Grundlage befristeter Arbeitsverträge anzuwerben. So wollte man dem Arbeitskräftemangel aktiv entgegenwirken. Den Startschuss hierfür bildete 1955 ein Anwerbeabkommen mit Italien. Es folgten weitere mit Griechenland und Spanien, der Türkei, Marokko, Portugal, Tunesien und Jugoslawien. Bereits 1964 wurde ein Portugiese als millionster Gastarbeiter in der BRD euphorisch empfangen. Die vielfach abgedruckten Bilder seiner Ankunft prägen das typische Bild eines Gastarbeiters bis heute.
Gastarbeiter sind Männer aus wirtschaftlich schwächeren Ländern, die nach Deutschland kamen, um hier zu arbeiten.
Gastarbeiter sind Männer, vielleicht auch Frauen, zwischen 20 und 40, die wegen dem Wirtschaftswunder zum Arbeiten hierher kamen.
Dabei hätte der millionste Gastarbeiter durchaus auch eine Frau sein können, wenn man bedenkt, dass fast jeder Dritte, in einigen Branchen sogar jeder zweite Gastarbeiter weiblich war. Oft übersehen haben gerade die Gastarbeiterinnen zu einem erheblichen Teil zur wirtschaftlichen Erfolgsgeschichte der BRD beigetragen. Geradezu händeringend suchten zahlreiche Firmen in Freiburg und Umgebung nach ausländischen Arbeiterinnen. Bevorzugt wurden junge, ledige Frauen. Da man ihnen wesentlich weniger Lohn zahlen musste, war ihre Arbeitskraft äußerst lukrativ. Im Vergleich zu ihren deutschen Kolleginnen galten sie auch als geschickter, billiger und williger. Für die Vermittlung weiblicher Arbeitskräfte nahmen die heimischen Unternehmen sogar Wartezeiten von bis zu 9 Monaten in Kauf. Anfang der 1960er Jahre war die Nachfrage nach ausländischen Arbeiterinnen noch nicht einmal zur Hälfte gedeckt. Insbesondere die Textil- und Bekleidungsindustrie waren auf die kostengünstigen ausländischen Arbeiterinnen angewiesen. Zählt man die großen Erfindungen zur Zeit der industriellen Revolution auf, dann denkt man zuerst an die Dampfmaschine oder die Spinning Jenny. Die Nähmaschine jedoch wird wohl eher selten genannt, obwohl ihre Entwicklung große Bedeutung hatte. Sowohl in Europa als auch in Amerika tüftelte man ab dem 19. Jahrhundert unabhängig voneinander an einem Nähapparat, sodass man heute nicht sagen kann, wer ihr eigentlicher Erfinder gewesen ist. 1851 wurde die Nähmaschine als technische Neuheit auf der Londoner Weltausstellung offiziell vorgestellt. Ihr weltweiter Siegeszug begann. Wussten Sie, dass Adam Opel ursprünglich nicht Autos, sondern Nähmaschinen herstellte? 1862 baute Georg Michael Pfaff seine erste Nähmaschine. Seine Modelle erreichten in den folgenden Jahrzehnten internationalen Ruhm.
Auch bei dem hier vorgestellten Objekt handelt es sich um eine Original-Pfaff-Nähmaschine aus dem Jahre 1959. Typisch für die Geradstich-Nähmaschine Pfaff 60 ist ihr geradliniges, schlichtes Design. Aufgrund der grau lackierten Farbe ihrer Oberfläche und der aus einfachem, weißem Plastik angefertigten Bedienungshebel unterscheidet sich die Maschine auf den ersten Blick stark von den verspielten, imposanten, goldverzierten Modellen der Vorkriegszeit. Die Nähmaschine ist in einen Holzuntertisch eingebaut, zwischen dessen Tischbeinen sich ein Eisengestell mit einem eingebauten Fußpedal befindet. Bei diesem Anblick werden Kindheitserinnerungen wach. Wer erinnert sich nicht daran, wie er selbst an Omas Nähmaschine das Pedal begeistert getätigt hat? Diese älteren Nähmaschinen wurden zwischenzeitlich in den meisten Haushalten durch praktischere, moderne Elektromodelle ersetzt. Doch wirklich verschwunden sind die antiken Nähapparate nicht. Vielmehr haben sie heutzutage ihren Platz als schicke Accessoires in gut bürgerlichen Wohnzimmern gefunden.
Die Erfindung der Nähmaschine bedeutete eine enorme Arbeitserleichterung für Näherinnen. galt auch das Nähen mit Hand als äußerst mühsam und zeitaufwendig. So hieß es beispielsweise schon 1862 in einem Ausstellungsbericht.
Ein Seidenkleid, für das man mit der Hand 8 Stunden und 27 Minuten braucht, kann mit der Maschine in einer Stunde und 13 Minuten fertiggestellt werden.
War man zuvor auf die maßgeschneiderte Kleidung des örtlichen Schneiders angewiesen, wurde mit ihrer Erfindung die industrielle Massenfertigung möglich. Immer mehr Menschen verlangten nach immer mehr Kleidung. Nähmaschinen fanden jedoch nicht nur in Fabriken ihren Platz, sondern auch in privaten Haushalten. Die Arbeit an der Nähmaschine blieb übrigens nicht allein auf die Arbeiterklasse beschränkt. Selbst in bürgerlichen Schichten wurden die Töchter aus ganz praktischen Gründen im Nähmaschinennähen geschult, da dies
in extremen Notlagen, wie sie der Tod des Ehemanns heraufführen könne, zum Gelderwerb verhelfe.
Die Herstellung von Kleidern mithilfe der Nähmaschine galt als typische Frauenarbeit. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg blieb die Textil- und Bekleidungsindustrie weiterhin fest in Frauenhand. Es waren jedoch nicht mehr die deutschen Frauen, die in der Industrie arbeiteten, sondern zunehmend Gastarbeiterinnen. Die deutsche Frau sah ihren Platz nicht mehr in der körperlich anstrengenden, monotonen industriellen Produktion, sondern strebte vielmehr in die modernen Büro- und Handelsberufe oder entschied sich für das traditionelle Hausfrauendasein. Im Jahr 1970 waren nicht einmal ein Drittel aller westdeutschen Frauen berufstätig. Dagegen war die Erwerbsarbeit der ausländischen Frauen die zentrale Absicht ihres Aufenthalts in der BRD. Auch in Freiburg gab es zahlreiche Betriebe, wie die Nähgarnfabrik Metz in der Kartäuserstraße, die auf die kostengünstigen Arbeitnehmerinnen aus dem Ausland angewiesen waren und deren Arbeitskraft in Anspruch nahmen. Die Gastarbeiterinnen wurden demnach für die Textil- und Bekleidungsindustrie, die nach dem Krieg rasant wuchs, immer bedeutender, da sie sich, wie das Arbeitsamt 1967 feststellte,
in weit größerem Maße als deutsche Frauen bereit erklären, Schichtarbeiten anzunehmen und auch vor Arbeitsplätzen mit schmutziger Arbeit nicht zurückschrecken. Außerdem stellen sie sich fast ausschließlich für Ganztagesbeschäftigung zur Verfügung und machen kaum häusliche Bedingungen geltend.
Pina B. kam als Kind Anfang der 1960er Jahre von Sizilien aus in den Schwarzwald. Trotz der 4 Kinder suchte ihre Mutter in einer Fabrik Arbeit. In den wenigen Jahren, in denen sie in Deutschland bleiben wollten, galt es, möglichst viel Geld dazu zu verdienen. Doch mit dem Aufkommen der billigen Importware aus dem asiatischen Raum wurde selbst die schlecht bezahlte Arbeit der Gastarbeiterinnen unrentabel. Viele von ihnen wurden infolgedessen arbeitslos. Bis 1980 gingen schätzungsweise 400.000 Arbeitsplätze in der deutschen Textil- und Bekleidungsindustrie verloren. Die Textilbranche, als einer der ältesten Industriezweige überhaupt, wurde in Deutschland wirtschaftlich bedeutungslos. Mit den Arbeitsplätzen verschwand auch ein Großteil der Textilbetriebe, die in Südbaden eine lange Tradition hatten. Auch die von den Freiburgern liebevoll genannte Metzi ist heutzutage nicht mehr an ihrem ehemaligen Stammsitz in Freiburg zu finden. Dennoch haben die Gastarbeiterinnen in Freiburg deutlich ihre Spuren hinterlassen. Heute existieren hier zahlreiche Änderungsschneidereien, die von Menschen mit Migrationshintergrund geführt werden. Sie hörten eine Produktion der Pädagogischen Hochschule Freiburg, die im Projektseminar »Die Geschichte Freiburgs in 20 Objekten« entstanden ist. Geleitet wurde das Seminar von Professor Dr. Greve und Herrn Baumann im Wintersemester 2012-2013.